Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis.
Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Ich bin Mike. Ich spreche über ungeklärte Morde und Vermisstenfälle. Das Ganze zum einen, um zu informieren. Dafür spreche ich mit Primärquellen, also mit Polizei, mit Staatsanwaltschaft, mit Zeitzeugen oder mit Angehörigen. Und zum anderen, weil ich die Hoffnung habe, dass irgendjemand vielleicht irgendwann mal irgendwas gesehen hat, zuhört, sich ein Herz nimmt und den Ermittlerinnen und Ermittlern vielleicht doch den einen entscheidenden Hinweis liefert. Beim letzten Mal haben wir ja über die neu gegründete Ermittlungsgruppe Cold Case beim Polizeipräsidium Bielefeld gesprochen. Die ist im September 2023 ins Leben gerufen worden und die hat Stand März 2024 insgesamt 42 Cold Cases aus ganz Ostwestfalen-Lippe im Visier. Die sollen jetzt nach und nach aufgerollt werden und der Fall, über den wir heute hier sprechen, ist eben einer davon. Es geht um die damals 17-jährige Sandra Zimmermann aus Bad Salzuflen im Kreis Lippe. Die ist 1992 entführt, vergewaltigt und ermordet worden. Die Polizei in Bielefeld wollte sich auf meine Anfrage nicht zu dem Fall äußern. Das liegt daran, dass der Fokus der Ermittlungen momentan eben auf anderen Fällen liegt. Dafür braucht das PP Bielefeld alle verfügbaren Kapazitäten, heißt es. Das ist natürlich jetzt nicht die Antwort, die ich auf meine Anfrage hören wollte, überhaupt gar keine Frage, aber es ist absolut nachvollziehbar. Es ist sinnvoller, meiner Meinung nach, die volle Aufmerksamkeit auf einzelne wenige Fälle zu richten, als eben 42 Fälle gleichzeitig zu bearbeiten und in keinem so richtig vorwärts zu kommen. Damit ich euch hier heute trotzdem Infos aus erster Hand liefern kann, habe ich mit Andreas Zimmermann gesprochen. Andreas ist Sandras älterer Bruder. Den Kontakt haben mir die Kollegen von Radio Herford und Radio Westfalica hergestellt. Ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Allen voran der Kollegin Rebecca Brosch. Damit wir erstmal überhaupt ein Bild davon bekommen, wer Sandra Zimmermann eigentlich war und was sie ausgemacht hat, beschreibt uns Andreas Zimmermann seine kleine Schwester einfach mal kurz.
Meine Schwester, 2,5 Jahre knapp jünger als ich es bin, 74 geboren im November, junges Mädchen damals gewesen, recht lebensfroh, so ein bisschen ans Gute im Menschen glaubend, hat Tiere unheimlich gerne gemocht. Hat sich dann ja irgendwann auch als junge Frau dann schon dazu entschieden, Ausbildung zur Erzieherin zu machen. Hat in der Kita angefangen zu arbeiten. Also eine lebenslustige, offene Person, so ein bisschen alternative vom Style. Also Jeans, Shirt, Jutebeutel, wie man so in den 90ern halt rumlief.
Die Erinnerungen an seine kleine Schwester sind auch heute, mehr als 32 Jahre nach ihrem gewaltsamen Tod, sehr lebendig, sagt er.
Na, ich habe ja hier ein Bild von ihr stehen. Da, so habe ich sie in Erinnerung behalten, ne? Also einfach so ein bisschen naiv auch, ne? Immer so, ach, das Böse gibt's eigentlich gar nicht, das ist Quatsch, es gibt nur das Gute auf der Welt. Aber auch schon willensstark, auch zielstrebig, positiver Mensch einfach.
Sandra Zimmermann wird im November 1974 geboren und wächst mit ihrem Bruder Andreas und den Eltern Anka und Gerd in Bad Salzuflen im Kreis Lippe auf. Im Volksmund sagt man Salzuflen. Wenn Andreas Zimmermann also gleich von Salzuflen spricht, dann meint er Bad Salzuflen. Das vielleicht kurz zur Erklärung für alle, die jetzt keine Berührungspunkte mit Ostwestfalen-Lippe haben. Die Stadt Bad Salzuflen könnt ihr euch in etwa so vorstellen.
Salzuflen ist jetzt eine Kurstadt, ist bekannt für seine Salinen. In den Hochmonaten gibt es, glaube ich, mehr Kurgäste als Einwohner. Zumindest war es früher gefühlt so. Ist klein, behütet. Eigentlich ist die Welt da noch in Ordnung. Da passiert nicht viel.
Ganz so klein, wie es vielleicht erscheint, ist Bad Salzuflen jetzt nicht. Wir sprechen hier immerhin von einer 54.000 Einwohnerstadt. Andreas Zimmermann wohnt aber seit mehr als der Hälfte seines Lebens in Bielefeld. Und dagegen ist Bad Salzuflen natürlich vergleichsweise klein. Hier wird Sandra groß, geht zur Schule, trifft sich mit ihren Freunden und will hier auch ihre Ausbildung machen. Sie will Erzieherin werden und arbeitet in der gleichen Kita, in der sie früher selbst auch war. Das Umfeld, in dem die Geschwister aufgewachsen sind, beschreibt Andreas Zimmermann so.
Wir sind ja in so einer Siedlung aufgewachsen. Wir hatten eigentlich einen ähnlichen Bekanntenkreis. Also ich kannte ihre beste Freundin oder ihre Freundinnen, die kannte ich alle, die kannten mich. wie man so aufwächst. Ne? Also das war unsere Gegend, in der wir aufgewachsen sind. Dann kamen noch ein paar Schulfreunde hinzu. Aber so hat sich das eigentlich verhalten.
Im Jahr 1992 wohnen die Geschwister beide noch bei ihren Eltern. Andreas Zimmermann ist da zwar gemeldet, er lebt aber die meiste Zeit bei seiner Freundin, die ein paar Straßen weiter wohnt. Zwischendurch ist er immer mal wieder bei seinen Eltern und der Schwester zu Besuch. So eben auch am 15. März 1992. Das ist ein Sonntagnachmittag, die Stunden gehen ins Land und die Familie Zimmermann wartet auf Sandra. Die hat das Wochenende bei ihrem Freund in Bünde verbracht. Bünde ist nicht ganz 50.000 Einwohner groß, liegt im Kreis Herford gut 20 Kilometer nordöstlich von Bielefeld und etwa 17 Kilometer nordwestlich von Bad Salzuflen. Weil Sandra erst 17 ist und damit natürlich noch keinen Führerschein hat, ist sie auf Bus und Bahn angewiesen. Normalerweise nimmt sie den Bus nach Herford und steigt da um in Richtung Bünde. Auf dem Rückweg nach Bad Salzuflen macht sie das natürlich genauso. Andreas Zimmermann sitzt also mit seinen Eltern im Wohnzimmer. Sie warten und warten, aber Sandra kommt nicht nach Hause.
Ich weiß, dass ich nachmittags zu Hause bei meinen Eltern war. Hab irgendwie in meinem Ford Fiesta damals da irgendwas eingepackt. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich eigentlich hin wollte. Ich glaube, es war sogar einigermaßen gutes Wetter, relativ mild. So ein Sonntag, der erstmal sich ganz normal verhalten hat. Bis dann Richtung späteren Nachmittag ging, wo wir eigentlich angenommen haben, dass wir wieder zusammenkommen. Und meine Schwester fehlte halt, die kam halt nicht wieder. Da wurde der Sonntag halt anders als andere Sonntage, beginnt so ein bisschen das Rätselraten, was ist denn los? Und je später es wurde, desto wirrer wurden die Gedanken natürlich auch, nachdem alle Stellen, wo man sie hätte vermuten können, abgegangen waren. Das war ja alles fußläufig erreichbar oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Ja, dann war klar, okay, das passt alles nicht, man findet sie nicht, sie hält sich dort nicht auf. Dann gab es so Mutmaßungen, ist irgendwas passiert? Und wie gesagt, als man den Freund dann auch erreicht hatte und der auch nichts sagen konnte, man konnte dann gar nichts machen. Dann war erstmal so ein Abend wie eingefroren.
Also versucht die Familie irgendwie Sandras Freundinnen und Freunde zu erreichen.
Ganz komisch wurde es dann halt abends, als es weiterhin kein Zeichen von ihr gab und auch niemand wusste, wo sie war. Also komplette Freundeskreis und das waren enge Freunde, die auch alle in der Umgebung wohnten, waren alle ahnungslos. Keiner wusste, wo sie abgeblieben ist.
Über die Rolle von Sandras Freund ist im Laufe der Jahre sehr, sehr viel spekuliert und gemutmaßt worden, auch weil er sich eben nicht aktiv an der Suche nach Sandra beteiligt hat. Andreas Zimmermann hat dazu eine klare Meinung.
Ich glaube, der war auch geschockt. Also ich habe die Gespräche nicht geführt, das waren meine Eltern damals. Wie soll man darauf reagieren als junger Mann? Also so ein bisschen fassungslos, geschockt. Auf meine Eltern wirkte es emotionslos. Er wurde ja lange Zeit auch dann verdächtigt, dass er da irgendwas an Wissen mit sich rumschleppen würde. Ich fand es jetzt nicht irgendwie besonders auffällig, sondern das ist ein Schockmoment. Was willst du dazu sagen? Gar nichts. Kannst du nichts zu sagen. Und Fassungslosigkeit beschreibt es ja. Also man ist fassungslos. Man kann dazu nichts sagen, es fällt einem nichts ein. Ne? Und dann in Tränen auszubrechen, obwohl man gar nicht weiß, was ist, weil Hoffnung ist ja auch am Ende immer noch da. Und das ist ja bei uns allen gleich gewesen. Wir haben ja alle bis zum Ende gehofft, dass es sich irgendwie noch anders darstellt, als wir es ja vermutet haben oder angenommen haben.
Bei der Polizei gibt er später zu Protokoll, er habe Sandra am Sonntagnachmittag bis zur Bushaltestelle Brunnenallee Ecke Feldstraße in Bünde gebracht und sich da eben dann von ihr verabschiedet. Sie habe mit dem Bus nach Hause fahren wollen, mehr könne er nicht sagen. Zeugen bestätigen später, dass Sandra dort allein gestanden habe. Darüber sprechen wir aber später noch ausführlich. Bei Familie Zimmermann in Bad Salzuflen macht sich derweil ein ungutes Gefühl breit.
Du kannst ja nichts machen, du bist ja handlungsunfähig in der Sekunde. Du kannst nur mutmaßen, kannst natürlich das Schlimmste denken. Das willst du aber nicht, weil du ja nach wie vor davon ausgehst, dass es sich alles zum Guten wenden wird. Ich hatte relativ schnell für mich klar, dass da irgendwas passiert ist. Also dass das jetzt passiert ist, was am Ende passiert ist, das habe ich da noch nicht vermutet. Aber ich bin schon davon ausgegangen, dass was passiert ist, was meine Schwester nicht freiwillig gemacht hat. Das war mir eigentlich schon dann in der Nacht von Sonntag auf Montag klar. Und spätestens, als am Montag kein Lebenszeichen von ihr aus irgendeiner Richtung kam, sie am Arbeitsplatz nicht erschien, es kam kein Anruf, kein Krankenhaus, was sich meldet, da war eigentlich klar, okay, jetzt ist es ist irgendwas Schlimmes passiert.
Mit genau diesem unguten Gefühl gehen die Eltern Anker und Gerd Zimmermann dann später auch zur Polizei und bitten um Hilfe.
Ich bilde mir ein, dass meine Eltern dann am Montag die Polizei darüber informiert haben, dass meine Schwester verschwunden ist. Damals gab es ja häufig noch, Mensch, wie alt ist sie denn? Jo, könnte ja weggelaufen sein. Und das war damals so eine Aussage erstmal. Es hat so ein bisschen gebraucht, bis die Polizei dann letzten Endes doch aktiv geworden ist.
Das würde so natürlich heute nicht mehr passieren. Heute ist es so, wenn ein Mensch verschwindet, der noch nicht volljährig ist, dann geht die Polizei grundsätzlich immer von einer Gefahr für Leib und Leben aus und startet sofort die Suche, gegebenenfalls eben auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung. Das passiert übrigens häufiger, als man denkt. Ich kann da jetzt zwar nur für die Kreise Warendorf, Lippe und Gütersloh sprechen, aber da laufen in der Nachrichtenredaktion bei uns regelmäßig Suchmeldungen nach verschwundenen Kindern oder Jugendlichen auf. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. In den Ferien kann es allerdings schon mal sein, dass 2 bis 3 vermisste Kinder in einer Woche gemeldet werden. Ansonsten ist es garantiert eine Vermisstenmeldung alle 2 Wochen. Und das sind ja tatsächlich auch nur die Öffentlichkeitsfahndungen, bei denen die Polizei eben nicht innerhalb kürzester Zeit klären kann, wo sich der vermisste Junge oder das vermisste Mädchen aufhält. Das war damals 1992 komplett anders. Statt Hilfe bekommen die Eltern Sprüche zu hören wie »Die taucht schon wieder auf« oder »Die ist bald ganz sicher wieder zu Hause«. In 999 von 1000 Fällen mag das stimmen, wenn das aber eben nicht stimmt und sich das Verschwinden hinterher als Verbrechen herausstellt, dann vergeht eben wertvolle Zeit und ist am Ende des Tages einfach verloren. Aber diese Denkweise hatte man damals eben noch nicht, sagt Andreas Zimmermann.
Früher wurde darauf geachtet, dass Kinder nicht in Kneipen gehen, wenn sie minderjährig sind. Aber ich sag mal, das, was heute passiert, wenn jemand verschwunden oder als vermisst gemeldet wird, da bricht ja ein ganz anderes Szenario los. Und das gab es Anfang der 90er eben noch nicht.
Und daher sucht die Familie dann auch erstmal weiter allein nach Sandra. Die ersten Orte werden schon in der Nacht abgeklappert, und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag. Andreas Zimmermann hat das mit ein paar Freunden gemacht, sagt er.
Ich selbst bin ja auch dann angefangen und bin nachts durch die Gegend geeiert. Ne, ins Auto gesetzt, mit Freunden alle möglichen Standorte hier so im Raum Ostwestfalen eigentlich abgefahren. Richtung Lemgo, Richtung Bünde, Richtung Bielefeld. In alle Richtungen einmal geschaut an irgendwelchen Jugendzentren, Begegnungsstätten, ob sie da irgendwo sein könnte. War natürlich so ein bisschen in der Verzweiflung. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwann in der Dienststelle in Herford mal vorgesprochen habe und meine Schwester da als vermisst melden wollte. Und da wurde ich aber genauso, ja, abgewiesen klingt jetzt so ein bisschen übertrieben. Aber mir wurde da genau dasselbe gesagt. Mensch, wie alt? Ja, kann ja sein. Streit zu Hause gehabt, weggerannt. Wir sollten abwarten.
Je länger Sandra verschwunden bleibt, desto verzweifelter wird die Suche. Purer Aktionismus, sagt Andreas Zimmermann heute.
Also es ging dann schon los, dass man ja so ein bisschen wir, ohne Plan, ohne Ziel, so aus dem Bauch heraus irgendwie versucht hat, ja, sich selbst zu vergewissern. Ja, und das war, also ich habe es im Nachhinein als komplett planlos empfunden. Und das war so die Verzweiflung war der Antrieb. Nicht abwarten und da sitzen, einfach was machen, dagegen wirken, helfen wollen, Sache aufklären, Gewissheit schaffen. Ne? Unterm Strich war spätestens Montag uns allen, glaube ich, klar, dass wir mit dem Schlimmsten rechnen müssen.
Denn Sandra bleibt verschwunden, obwohl Familie, Freunde und Bekannte überall nach der 17-Jährigen suchen. Das bewegt die Polizei dann im Laufe der Woche tatsächlich auch dazu, selbst erste Maßnahmen einzuleiten.
Genau sagen kann ich es nicht, aber da war sie schon einige Tage verschwunden. Und dann ging es ja eher so mit so klassischen Vermisstenmeldungen, wie das in der Zeit so war. Also Internet gab es nicht, dann konnte man in der Zeitung vielleicht verschalten, ein paar Zettel irgendwo aufhängen, dass wer vermisst ist. Aber wie genau die Ermittlungen sich dann dargestellt haben und verhalten haben, das weiß ich tatsächlich nicht.
Daher kann ich euch heute auch nicht sagen, wann genau und wie genau die Polizei damals nach Sandra Zimmermann gesucht hat. Fest steht jedenfalls, dass es erste Maßnahmen gegeben hat. Aber wie intensiv die gewesen sind, das bleibt an dieser Stelle erstmal offen. Bei seiner Suche fährt Andreas Zimmermann unter anderem auch nach Bünde und versucht da mit Sandras Freund zu sprechen. Von diesem Gespräch ist allerdings nicht mehr viel hängen geblieben, sagt er.
Ich weiß, dass ich einmal tatsächlich nach Bünde gefahren bin und mit ihm das Gespräch gesucht habe, aber das weiß ich tatsächlich nur noch so schemenhaft. Ich habe tatsächlich auch aus der gesamten Zeit oftmals so Filmrisse, dass ich weiß gar nicht mehr genau, was da passiert ist. Also wann ich wo gewesen bin, das kriege ich gar nicht mehr so übereinander gelegt. gerade aus diesen Tagen, wo sie verschwunden war, da habe ich nur so schemenhafte Erinnerungen.
Und auch an das letzte Gespräch mit Sandra kann er sich heute nicht mehr ganz genau erinnern.
Das letzte Mal gesehen Freitag oder Samstag, das weiß ich nicht mehr, aber dann weg, nie wieder gesehen.
2 Monate lang lebt Familie Zimmermann zwischen Hoffnung und Panik, zwischen Ohnmacht und Aktionismus. Immer wieder sind die Eltern unterwegs und suchen nach Sandra und immer wieder brechen sie die Suche ab, ohne die Tochter gefunden zu haben und ohne eine Antwort auf die Fragen zu haben, die seit Wochen ihr Leben bestimmen. Wo ist Sandra, was ist passiert und warum kommt sie nicht nach Hause? Am 10. Mai 1992, das ist ebenfalls ein Sonntag, ganz genau 8 Wochen nachdem die 17-Jährige verschwunden ist, gibt's erste Antworten. Gleichzeitig erlischt aber auch der letzte Funke Hoffnung darauf, dass es eine harmlose Erklärung für diesen Albtraum gibt, den die Familie jetzt mittlerweile seit fast 2 Monaten durchmacht. An diesem Sonntagnachmittag ist Andreas Zimmermann allein im Haus der Eltern, als es an der Tür klingelt.
Ja, die Beamten waren dann plötzlich vor der Tür, es klingelte, meine Eltern waren wieder auf Suche. Die waren also unterwegs und suchten meine Schwester irgendwo, wollten nochmal irgendwas abklappern. Es war später Nachmittag. Ja, und die kamen, fragten, ob sie reinkommen dürfen, hätten eine Mitteilung zu machen. Haben mir das dann mitgeteilt, haben mich gebeten, meinen Eltern dann mitzuteilen, dass meine Schwester nun tot aufgefunden wurde. Und das war's, dann sind sie wieder gegangen. Und dann habe ich auf meine Eltern gewartet, habe denen mitgeteilt, dass es jetzt so ist, wie es ist. Es hat sich jetzt bestätigt. Sandra ist tot. Und dann habe ich mich angezogen und bin auf ein Konzert gefahren.
Wie sehr er damals unter Schock gestanden hat, sei ihm erst Jahre später klar geworden, sagt er.
Es ist so ein bisschen, kriegst das Brett vorm Kopf, aber nicht ganz unvermittelt. Weil du hast ja die ganze Zeit dich schon damit auseinandergesetzt, dass was passiert ist. Jetzt kriegst du das Brett eben einmal vor den Kopf geknallt. Jetzt hast du die Gewissheit, es ist wirklich so, wie wir es vermutet haben. Und dann ist wirklich die Zeit eingefroren. Dann ist Stillstand. Bist du so ein bisschen, als wenn du kein Blut mehr in den Adern hättest, nimmst das wahr, funktionierst wie eine Maschine. Also meine Eltern kamen, ich habe das runtergerattert, was jetzt ist, und bin eine halbe Stunde später nach Bielefeld gefahren, habe mich ins Auto gesetzt und bin auf mein Konzert gefahren, wie geplant. Einfach funktionieren und ja, was mache ich dann auch? Dann triffst du Freunde, dann sagst du denen, ja, Polizei war eben da, Sandra ist tot. Die gucken dich natürlich alle fassungslos an, aber da bist du so geschockt, dass du gar keine Emotionen hast. Also da floss keine Träne und gar nichts. Das ist alles dann erst, das staut sich dann, also zumindest bei mir hat sich das so weit angestaut, bis dann der Tag der Beisetzung war. Und da habe ich dann tatsächlich das erste Mal gemerkt, was jetzt wirklich Sache ist.
Das ist eine Sache, da fällt mir aus heutiger Sicht tatsächlich nichts mehr zu ein. Dass die Polizei da auf der Matte steht, Meldung macht und danach direkt wieder verschwindet, ohne sich um den damals 20-jährigen Andreas Zimmermann zu kümmern, der gerade erfahren hat, dass seine Schwester wahrscheinlich umgebracht worden ist, das finde ich ganz, ganz schwer zu ertragen. Da ist mir tatsächlich auch alles aus dem Gesicht gefallen, als er mir das erzählt hat. Von daher an dieser Stelle ein kleiner Einschub. Heute würde sowas mit absoluter Sicherheit nicht mehr passieren. Heute hat Opferschutz und Angehörigenschutz in vielen Polizeidienststellen nicht nur überhaupt einen Stellenwert, sondern auch einen recht hohen Stellenwert. Im Kreis Lippe, zu dem Bad Salzuflen ja gehört, ist ein paar Jahre später die Notfallseelsorge Lippe ins Leben gerufen worden. Dahinter steckt die Lippische Landeskirche, die momentan mit rund 100 Ehrenamtlichen eben in vielen Ausnahmesituationen Opfer oder Angehörige betreut. Beispielsweise nach Unfällen, im Trauerfall oder wenn es um die Überbringung einer Todesnachricht geht, so wie das Jahr 1992 bei Andreas Zimmermann der Fall gewesen ist. Koordiniert wird das Angebot von Superintendent Andreas Gronemeier.
Wir arbeiten als Teil des Bevölkerungsschutzes des Kreises Lippe im sogenannten 24-7-Dienst, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das heißt, wir sind immer erreichbar. Alarmiert werden wir über die Leitstellen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes oder der Polizei. Das heißt, es geht ein Notruf ein über 112 oder 110 und die Disponenten vor Ort entscheiden dann, ob die Notfallseelsorge mit eingeschaltet wird, mit alarmiert wird oder nicht, oder dann im Einsatzfall der Einsatzleiter vor Ort.
Wenn es um die Überbringung einer Todesnachricht geht, dann fahren die Notfallseelsorgerinnen und Seelsorger sofort mit raus und stehen dann eben mit der Polizei vor der Haustür.
In dem Fall übermittelt, das ist eine hoheitliche Aufgabe, die Polizei die Todesnachricht, spricht also den Sachverhalt aus. und deutet auch schon mal darauf hin, dass dann ich dafür da bin, um die Person dann weiter zu begleiten, zu stützen, zu stärken, Verbindungen herzustellen zu anderen Angehörigen, damit die Situation dann wieder einigermaßen stabilisiert wird.
Ihr seht aber schon, das läuft heute eben alles komplett anders, als das 1992 bei Andreas Zimmermann der Fall gewesen ist. Hätte es die Notfallseelsorge damals schon gegeben, dann wäre der zuständige Notfallseelsorger eben bei Andreas geblieben und hätte versucht, ihn aufzufangen und hätte wahrscheinlich auch noch so lange gewartet, bis seine Eltern zurück sind, um denen dann ebenfalls Unterstützung anzubieten.
Wir bleiben so lange da, bis wir das Gefühl haben, da ist wieder so viel Stabilität, dass die jetzt damit zurechtkommen. Beziehungsweise meistens ist das so, dass die Person selber das signalisiert. Sie können jetzt wieder fahren. Ich fühle mich soweit stabil. Es ist soweit okay.
Und genau das war ja eben nicht der Fall, als die Polizei Andreas Zimmermann die Nachricht überbracht hat, dass seine Schwester tot aufgefunden worden ist und höchstwahrscheinlich auch ermordet worden ist. Die Reaktionen auf die Todesnachrichten können nämlich unterschiedlich und teilweise auch sehr, sehr extrem sein, sagt Andreas Gronemeyer.
Da sind alle Reaktionen möglich. Von der völligen Erstarrung der Menschen, wir teilen ihnen das mit, was gerade passiert ist, und da ist überhaupt gar keine Reaktion, völlige Erstarrung, quasi wie so ein Selbstschutz der Seele. Das Rollo geht runter und man hat das Gefühl, da ist gar nichts angekommen. Bis hin dazu, dass die Gefühle, die Emotionen völlig ausbrechen und sich Situationen ergeben, wo wir dann sehr aktiv sein müssen, wenn zum Beispiel Personen dann selbstverletzendes Verhalten zeigen. Also dazwischen ist alles möglich.
Von daher ist die Arbeit der Notfallseelsorger nicht nur in Lippe, sondern überall in Deutschland einfach wahnsinnig wichtig für die Menschen, die ja teilweise von jetzt auf gleich mit einer Nachricht konfrontiert werden, die ihr Leben von einer Sekunde auf die andere für immer ändert. Und was an dieser Stelle auch noch gesagt werden sollte, bei schweren Unfällen sind Notfallseelsorger eben auch häufig im Einsatz und sehen da Bilder, die man ja lieber eigentlich nicht sieht. Und damit die Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger selbst kein Trauma davon tragen, gibt es nach jedem Einsatz einen Einsatzbericht.
Oft werde ich auch von den Betroffenen gefragt, Herr Grunemeyer, wie gehen Sie denn damit um? Und dann stelle ich das dar, dass wir uns tatsächlich regelmäßig treffen, alle 6 bis 8 Wochen zur kollegialen Supervision. Zugleich schreibt jede Einsatzkraft nach dem Einsatz ein kleines Meldeprotokoll, stichwortartig, und unten drunter ist eine wichtige Zeile, da steht, ich fand selber für mich den Einsatz weniger belastend, belastend oder extrem belastend. Das wird angekreuzt. Das wird mir zugeschickt und als Leiter der Notfallseelsorge telefoniere ich dann mit meinen Kolleginnen und Kollegen und frage nach, wie es ihnen nach dem Einsatz denn damit geht.
Vielleicht das einfach mal so als kleinen Exkurs, so als Vergleich, wie die Hinterbliebenenbetreuung früher abgelaufen ist und was sich heute da geändert hat. In diesem Sinne großes Dankeschön an alle, die sich da draußen ehrenamtlich und in diesem Maße einsetzen. Diese Unterstützung hätte Andreas Zimmermann und hätten seine Eltern damals auch ganz sicher sehr gut gebrauchen können. Aber so bleibt Andreas Zimmermann an diesem 10. Mai 1992 komplett allein zurück, als die Polizisten dann wieder verschwinden. Und es bleibt ihm tatsächlich nichts anderes übrig, als zu warten, bis seine Eltern wieder zurück sind.
Das kriege ich auch nicht mehr so richtig voneinander, aber das war jetzt nicht endlos lange. Wenn wir sagen, das war eine Stunde, dann bewegen wir uns, glaube ich, im ganz guten Rahmen.
Aber so eine Stunde kann natürlich auch wahnsinnig lang werden, gerade wenn man weiß, dass man seinen Eltern gleich so eine Horrornachricht überbringen muss.
Ich weiß nur, dass ich mich sehr konzentriert habe, wie ich es meinen Eltern sage. Ich habe versucht, sehr gefasst zu wirken und sachlich zu bleiben. Auf der anderen Seite konnte ich auch überhaupt keine Emotionen zeigen, weil ich so geschockt war in der Sekunde. Das war ja eine Fantasiewelt oder eine Horrorszenario-Welt, in der wir uns dann gerade befanden. Da kannte ich ja auch keinen Umgang mit. Also konnte ich auch kein Programm abspulen, was mir passend erschien. Ne?
Für Anker und Gerd Zimmermann tritt damit wohl das schlimmste Szenario ein, das sich Eltern vorstellen können. Ihre 17-jährige Tochter ist tot und damit nicht genug. Sie ist offenbar auch noch entführt und ermordet worden. Ob damals schon feststand, dass es ein Sexualdelikt gewesen ist, das kann ich euch nicht sagen. Aber das dürfte wahrscheinlich auch wohl einer der Gedanken der Zimmermanns gewesen sein.
Meine Mutter ist, glaube ich, sofort in sich zusammengebrochen. Und mein Vater, der auch auf seine Art und Weise, aber dann ging es ja erstmal auch darum zu wissen, sag mal, wer war denn überhaupt hier, wen können wir anrufen, an wen können wir uns wenden. Und ich meine, dass ich eine Rufnummer gehabt habe, die ich weitergegeben habe. Aber selbst das, wenn wir so drüber sprechen, kann ich nicht mehr 100%ig beantworten. Bin mir aber sehr sicher, dass es so gewesen ist.
Die Polizei nimmt nach dem Leichenfund die Mordermittlungen auf und sucht nach Zeugen. 8 Wochen nach dem Verschwinden der 17-Jährigen kommen da allerdings nicht mehr die allermeisten Hinweise zusammen. Was die Polizei aber rekonstruieren kann, ist Folgendes. Die 17-Jährige fährt am Samstag, den 14. März, mit dem Bus aus Bad Salzuflen nach Bünde zu ihrem Freund. Dort übernachtet sie und will am nächsten Tag wie vereinbart mit dem Bus dann wieder nach Hause zu ihren Eltern fahren. Wenn ihr das nicht schnell genug geht, dann hält sie einfach den Daumen raus und trampt.
Die ist regelmäßig getrampt, ja. Wie gesagt, wie wir alle. Also klar, als junger Mann ist das nochmal wahrscheinlich eine andere Geschichte. Für eine junge Frau ist das schon immer riskanter gewesen. Die Hinweise gab es regelmäßig. Ne? Im Kreise der Familie, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis.
Denn ihren Freunden und ihren Eltern gefällt das natürlich gar nicht. Viel zu gefährlich ist der Einwand. Und daher muss sich Sandra auch häufiger eine Ansprache von ihren Eltern anhören.
Diese Hinweise hat sie ja häufig genug auch erhalten. Meine Eltern haben da immer wieder darauf hingewiesen, dass sie eigentlich nicht trampen soll, dass sie dann mit dem Bus fahren soll. Oder Telefonzelle anrufen. Und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt auch ein Auto. Klar, Handys gab es noch nicht. Also diesen ganz kurzen Weg, ich nehme das Handy und sage, hol mich mal ab, der fiel aus. Aber es gab immerhin Telefonzellen und hätte man anrufen können.
Aber Sandra macht sich da nichts draus. Sie schlägt die Warnungen von Familien und Freunden in den Wind. Das liegt daran, dass sie ans Gute im Menschen geglaubt hat, sagt Andreas Zimmermann.
Ich glaube auch, so wie viele Menschen heutzutage noch so unterwegs sind, man glaubt nicht daran, dass diese Dinge tatsächlich geschehen, dass es real ist. Und sie hat nie daran geglaubt, dass ihr sowas widerfahren würde. Wenn du generell nicht daran glaubst, dass es sowas Böses gibt, dann kannst du dir ja gar nicht begegnen. Und das ist, glaube ich, so eine ganz gute Beschreibung dafür, dass sie da so ein bisschen unbedarft immer war. Und ja, der bringt mich da schon hin, wo ich hin will, ist doch super.
Dass vor allem in den 70er, 80er und Anfang der 90er Jahre immer wieder Teenagerinnen und junge Frauen beim Trampen verschwunden sind, das nimmt sie nicht so ernst. Das passiert ja nur in den Medien.
Im Fernsehen und in der Zeitung, da bildet sich das ab. Aber dass man da selbst betroffen sein kann, das nimmt man erstmal nicht an.
Und dementsprechend kann ihr das ja nicht passieren. So oder so ähnlich ist die Denkweise seiner Schwester gewesen, sagt Andreas Zimmermann.
Das hat sie so ein bisschen ausgeblendet, glaube ich. Ne? Und das zur damaligen Zeit war Trampen ja schon fast normal und gehörte so mit zum ganz normalen zum Verkehrsmittel gewesen. Ich bin auch getrampt. Ohne sich wirklich mal Gedanken darüber zu machen, was denn da so passieren kann. Man kannte es nur aus der Presse. Also es gab ja genug Fälle, wo genau das passiert ist, von dem wir angenommen haben, dass es uns nicht begegnen wird.
Welchen Weg sie am 15. März 1992 mit dem Bus nimmt und auf welcher Strecke sie sich mitnehmen lässt, ist heute, ohne mit der Polizei zu sprechen, nicht mehr nachvollziehbar. Nachmittags bringt ihr Freund sie jedenfalls zur Bushaltestelle Brunnener Allee, Ecke Feldstraße in Bünde und dort verabschiedet er sich von ihr. Diese Information veröffentlicht die Bielefelder Polizei so auch im Mai 2014, als der Fall nochmal neu aufgerollt wird. An der Brunnenallee in Bünde wird Sandra Zimmermann an diesem Sonntagnachmittag nochmal gesehen. Die WDR-Serie Mordorte berichtet im Mai 2023, dass die 17-Jährige hier zum letzten Mal lebend gesehen wird. Das ist eine Falschmeldung. So steht's zwar in dem Vermisstenflugblatt, das kurz nach dem Verschwinden verteilt wird. Demnach soll Sandra Zimmermann am 15. Mai 92 gegen 17 Uhr letztmals auf der Brunnenallee in Bünde gesehen worden sein. Später melden sich aber Zeugen, die Sandra Zimmermann an diesem Sonntagnachmittag doch nochmal gesehen haben wollen. Das Bielefelder Polizeipräsidium gibt am 5. Mai 2014 die gerade angesprochene Pressemitteilung heraus. Darin heißt es, ich zitiere: Unabhängige Zeugen haben Sandra um 16.45 Uhr an dieser Bushaltestelle noch gesehen und auch beobachtet, wie sie den Daumen raushielt, um zu trampen. Zitat Ende. Laut Polizei soll sie danach noch mehrfach gesehen worden sein. Ich zitiere wieder: Einige Zeit später hat ein Zeuge Sandra in Herford an der B239 in Klammern Umgehungsstraße Ecke Bünderstraße Klammer zugesehen, als sie in einen roten Mercedes mit polnischem Kennzeichen stieg, der in Richtung Bad Salzuflen fuhr. Zitat Ende. An diesem Sonntagabend wird Sandra Zimmermann dann nochmal gesehen, und zwar an der A2. Zu diesem Zeitpunkt ist es 18 Uhr. In der Pressemitteilung der Polizei Bielefeld heißt es dazu, Zitat: Etwa gegen 18 Uhr stand Sandra an der Autobahnauffahrt Herford-Bad Salzuflen und suchte offensichtlich eine weitere Mitfahrgelegenheit. Ein Ehepaar, das mit seinem Wagen auf die Autobahn Richtung Ruhrgebiet auffahren wollte, musste vor einer roten Ampel halten. Davor befand sich noch ein grauer Opel Vectra mit Paderborner Kennzeichen, in dem ebenfalls ein älteres Pärchen saß. Das Ehepaar registrierte, wie ein gelber Opel bei Sandra hielt. Zitat Ende. Dieser gelbe Opel könnte laut Polizei eventuell ein Ascona B oder ein Kadett C gewesen sein. Er soll viertürig mit schwarzen Schwellern gewesen sein. Im Auto sitzen drei Männer. Die Zeuginnen beschreiben sie später als dunkle Typen. Sie sprechen Sandra Zimmermann an, die steigt daraufhin in das Fahrzeug ein. In der Pressemitteilung der Polizei heißt es, Zitat: Hier verlor sich ihre Spur. Zitat Ende. Davon ist übrigens auch in der Dokumentation Kriminalreport die Rede, übrigens auch ein WDR-Format. Diese Sequenz wird in der WDR-Doku Mordorte sogar in Ausschnitten eingespielt. Allerdings ist hier die Rede davon, dass die 17-Jährige in das Auto gestoßen wird. Davon ist in der Pressemitteilung nichts zu lesen. Hier heißt es schlicht, Zitat: Sandra stieg letzten Endes in dieses Fahrzeug ein. Zitat Ende. Ist für mich ein klarer Unterschied. Einsteigen ist eine aktive Handlung und von Gewalteinwirkung eines Dritten ist in der Pressemitteilung der Polizei nichts zu lesen. Eine entsprechende Zeugenaussage gibt es zwar, ob die allerdings so passt, das ist zumindest mal fraglich, denn zum ersten Mal in der deutschen Kriminalgeschichte wird eine Zeugin unter Hypnose befragt. In Trance gibt sie an, beobachtet zu haben, wie Sandra Zimmermann am Tag ihres Verschwindens in ein Auto gestoßen wird. Am 10. Mai, genau 8 Wochen nach ihrem Verschwinden, wird Sandras Leiche dann in einem Waldstück bei Hüllhorst im Kreis Minden-Lübbecke gefunden. Sie ist verschleppt, vergewaltigt und erdrosselt worden.
Das ist ein Spaziergänger wohl gewesen, der mit seinem Hund da in der Gegend spazieren war. Die Gegend da oben ist ja richtig abgelegen. Das ist so ähnlich wie hier in Bielefeld, haben wir vergleichbar den Eisernen Anton oder in die andere Richtung den Peter auf dem Berge. So eine Straße, die einmal über den Teuto geht. Hier bei uns, und da ist es, ich weiß gar nicht, ob es schon Weserbergland ist, ich glaube ja, so eine Straße, die einmal durch einen tiefen Wald über einen Berg rüber geht und zwei Ortschaften miteinander verbindet. Serpentinenstraßen, da ist halt fast gar nichts. Zum Spazierengehen natürlich so das Gebiet, wo man gerne hinfährt. Da sind Parkplätze in der Nähe, Wanderparkplätze, die Freilichtbühne, Kahle Wart ist da direkt um die Ecke. Also ist schon so ein Gebiet, wo man sonntags gerne mal zum Spazieren hingeht.
Die Leiche der 17-Jährigen liegt laut Polizei abseits eines Waldwegs und ist mit Reisig bedeckt. Ihr fehlt der rechte Schuh und ihr Rucksack. Schnell ist den Ermittlern natürlich klar, dass der Fundort hier nicht der Tatort ist. Und genau das macht die Rekonstruktion natürlich noch schwerer als eh schon, weil eben rund 2 Monate zwischen dem Verschwinden und dem Leichenfund liegen.
Ich glaube, dass damals viel Zeit verloren wurde. Da hätte man viel früher eigentlich mit viel mehr Energie und Einsatz rangehen müssen, so wie es heute wahrscheinlich wäre. Inwiefern das dazu beigetragen hätte, die Sache aufzuklären, aufzulösen, das kann ich nicht beurteilen. Da bin ich kein Fachmensch für.
Insgesamt hat Sandras Bruder Andreas Zimmermann aber einen positiven Eindruck vom Einsatz der Polizei und von der Kommunikation mit den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern.
Zu Beginn schwierig, weil es gab ja keine Kommunikation. Das hat sich dann natürlich im Verlauf immer besser dargestellt. Und na klar, nachdem der Leichnam gefunden wurde, dann war natürlich eine ganz enge Kommunikation vorhanden und das war vertraulich. das war dann irgendwann auch wirklich gut.
Dass die Polizei im Fall seiner Schwester hier hinterher alle Register zieht, den Fall 2014 neu aufrollt und damit eben auch zu Aktenzeichen XY geht, das kommt bei Andreas Zimmermann sehr gut an. Die haben nichts unversucht gelassen, sagt er und macht das an einem Beispiel deutlich.
Da gab es auch wohl eine Zeugin, die wurde ja unter Hypnose dann nochmal verhört, weil es ja dann um möglicherweise das Gedächtnis, das Unterbewusstsein nochmal zu aktivieren, was das Kennzeichen angeht, das nochmal zu entschlüsseln. Das Fahrzeug, was gesucht wurde, ist ja das, was auch durch die Presse ging. Ich habe da auch tatsächlich drüber gestaunt und habe mich zeitgleich natürlich gefreut, dass ich dachte, Mensch, man zieht alle Register und will dieser Sache irgendwie auf den Grund gehen. Ja gut, hat jetzt nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Aber war ja noch eine Möglichkeit. Ne? Also es war noch mal die Möglichkeit, an so eine ganz heiße Spur zu kommen, weil es ja leider ganz offensichtlich an DNA nicht mehr so viel gab, dadurch, dass sie so lange bei widrigen Bedingungen der Witterung ausgesetzt war. Denke ich mal, dass das so ein bisschen der Anlass gewesen ist, diese Karte zu ziehen und zu sagen, komm, wir probieren's. Also da muss man schon sagen, da wurde am Ende ja eigentlich nichts unversucht gelassen.
Das passiert allerdings erst, nachdem die Mordkommission sämtliche Hinweise abgearbeitet hat und bei mehreren Verdächtigen einfach nicht weiterkommt. Als erstes nimmt die Polizei den damaligen Freund von Sandra ins Visier. Wir hatten das ja vorhin schon von Andreas Zimmermann gehört. Seine Mutter Anke fand das Verhalten von Sandras Freund nach ihrem Verschwinden sehr, sehr merkwürdig. Auch weil er sich eben offenbar nicht an der Suche beteiligt hat. Eine Meinung dazu hat Andreas Zimmermann heute nicht.
Ich kannte den flüchtig. Der war auch regelmäßig da, wo wir uns abends aufgehalten haben, in den Jugendzentren, Clubs, ähnlichen Musikgeschmack gehabt. Aber so richtig kann ich zu ihm nicht viel sagen. Scheinbar hat er gerne mal gekifft, gelegentlich mal was getrunken. Aber ansonsten eher ein unauffälliger, netter Typ.
Als nächstes gerät ein guter Freund von Andreas Zimmermann unter Verdacht. Vater Gerd Zimmermann hatte nämlich beim Aufräumen einen Brief bei Sandra gefunden. Und schon die ersten Zeilen machen die Ermittler stutzig.
Bei meiner Schwester fehlte ja, als sie gefunden wurde, ein Schuh. Das ist ja ein Merkmal gewesen, wo man sich nicht sicher war, ob der Täter vielleicht den Schuh mitgenommen hat als Trophäe oder ob der im Kampf verloren gegangen ist oder ob beim Verstecken der Leiche der Schuh abhanden gekommen ist. Das waren ja alles so offene Fragen. Und mein Bekannter, also mit dem bin ich heute auch noch bekannt, der war so ein bisschen verknallt in meine Schwester. Der hat sie kennengelernt, der war halt eben auch in Herford, da gab es einen Club damals, das Fla-Fla. Der war da halt eben auch oft zugegen und der hatte sich in meine Schwester verguckt und hat ihr dann so einen, ja, er wollte ihr einen netten Brief schreiben und seine Zuneigung ihr gegenüber irgendwie zum Ausdruck bringen und hat das so ein bisschen blumig verpackt und wollte das so ein bisschen Schneewittchenmäßig rüberbringen und hat dann eben in einer Zeile geschrieben, dass ihm ein Schuh ja nicht vergönnt gewesen sei. Und den Brief hat mein Vater dann irgendwann in seinen, ja, als es um die Tätersuche schon ging, hat er irgendwann diesen Brief in einer Kiste gefunden. Da war aber schon einiges an Zeit ins Land gezogen. Und dadurch kam mein Freund Boris so ein bisschen in den Fokus der Ermittlungen und der Arme, der wurde, glaube ich, richtig auf links gedreht. Das waren absolute Zufälle. Also da kann einem wirklich nur leid tun, weil der wurde, glaube ich, richtig in die Mangel genommen.
Über diese Geschichte haben die beiden übrigens bis heute nicht gesprochen.
Tatsächlich nein. Wobei ich ihn kürzlich erst einmal getroffen habe. Ich habe schon mal dran gedacht, dass ich ihn dazu mal befragen wollte. Aber wir haben da nie wirklich drüber gesprochen.
Aber auch ohne drüber zu reden, Andreas Zimmermann ist davon überzeugt, dass sein Kumpel Boris mit dem Mord an seiner Schwester sicher nichts zu tun hat.
Wäre ich mir auch 100%ig, oder war ich mir von Beginn an 100% sicher, dass das nicht sein kann. Ich kenne den ja. Ein Ding undenkbar, gar nicht denkbar.
Dass man den Leuten aber am Ende des Tages tatsächlich nur vor den Kopf schaut, das stellt er ein paar Jahre später fest. Da gibt's nämlich eine weitere Straftat in seinem Umfeld.
So ein, zwei Jahre nach der Geschichte mit meiner Schwester hatte ich in meinem Bekanntenkreis jemanden, der mir sehr nahe stand, mit dem ich auch viel Zeit verbracht habe, viel Freizeit. Und der hat dann tatsächlich in dieser Zeit auch jemanden aus unserem Freundeskreis tatsächlich vergewaltigt. Und ist dafür letzten Endes auch verurteilt worden. Weiß aber nicht, inwiefern es da einen Abgleich gegeben hat zwischen diesem bestätigten Vergewaltigungsfall und den Ermittlungen mit meiner Schwester. Ich weiß da auch gar nichts drüber, ob es da jemals Ermittlungen in diese Richtung auch gegeben hat.
Als er später dann nochmal drüber nachdenkt, stellt er fest, dass die beiden sich höchstwahrscheinlich nicht gekannt haben. Und wenn, dann wäre es tatsächlich reiner Zufall gewesen. dass dieser ehemalige Freund, mit dem er sich damals regelmäßig getroffen hat, zu so etwas fähig ist, habe ihn sehr schockiert, sagt Andreas Zimmermann. Und das ist tatsächlich nicht die einzige schwere Straftat. Auf dem Kerbholz hat er nämlich unter anderem bewaffneten Raubüberfall, schwere Körperverletzung und mehrere Anzeigen wegen häuslicher Gewalt, sagt Andreas Zimmermann.
Als es zu der Verurteilung für diese Straftat kam, wurde ja auch so ein bisschen verlesen, was dann alles schon an Vorfällen sich ereignet hat. Ne? Und da habe ich den Mund gar nicht mehr zugekriegt, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht, was da alles mit einmal aufploppte, wozu dieser Mensch in der Lage war. Und mit dem habe ich viel Freizeit verbracht. Das war ein ganz angenehmer Zeitgenosse, mit dem ich einfach gerne auch zusammen unterwegs war. Und guckst den Leuten tatsächlich nur vor den Kopf.
Das gilt auch für den dritten Verdächtigen im Fall Sandra Zimmermann. Dirk I. ist ein verurteilter Mörder, der im Mai 2011 zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin Christiane M. eine 28-jährige Frau erwürgt, mit Benzin übergossen und dann angezündet hat. Jogger hatten die Leiche wenig später gefunden. Sie lag nach Medienberichten auf einem Parkplatz in der Kahlen Wart, knapp 300 Meter von dem Ort entfernt, wo 1992 eben die Leiche von Sandra Zimmermann gefunden worden war. Hintergrund soll damals eine Dreiecksbeziehung gewesen sein. Dirk I. und Christiane M. sind dafür zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die besondere Schwere der Schuld hat das Landgericht Bielefeld damals allerdings nicht festgestellt, sodass die beiden ab 2026 theoretisch freikommen könnten. Besonders auffällig ist dabei, dass Dirk I. möglicherweise schon bei der Tat eine Verbindung zum Mordfall Sandra Zimmermann herstellen wollte. Nicht nur dadurch, dass er sein Opfer eben auch in der Kahlen Wart tötet, sondern auch dadurch, dass er der 28-Jährigen die Schuhe auszieht, bevor er sie mit Benzin übergießt und anzündet. Die Neue Westfälische berichtet damals über den Prozess und zitiert den Angeklagten mit den Worten: Die Schuhe seien noch gut gewesen. Die Mutter der Toten tritt 2011 als Nebenklägerin auf und sie gibt zu Protokoll, dass Dirk I. eine Woche nach dem Mord bei ihr aufgetaucht sei und sich nach ihrer Tochter erkundigt habe. Er hätte in der Zeitung von einem Mord in der Kahlen Wart gelesen. Fast beiläufig soll er damals erwähnt haben, dass es 1992 ja schon mal einen Mord dort in der Gegend gegeben habe und dass dem Opfer damals auch die Schuhe gefehlt hätten. In dieser Zeit hätte er übrigens auch eine junge Frau von Bünde nach Bad Salzuflen mitgenommen. So jedenfalls zitiert die Neue Westfälische damals die Mutter der getöteten 28-Jährigen. Seiner Freundin Christiane M. soll Dirk I. laut Westfalenblatt vorher schon mal davon erzählt haben, dass er der Mörder von Sandra Zimmermann sei. Seine Komplizin habe anderen Menschen davon erzählt, habe diese Aussage vor der Staatsanwaltschaft aber nicht wiederholen wollen, heißt es damals. Im Oktober 2016 nimmt die Staatsanwaltschaft Bielefeld dann konkrete Ermittlungen gegen Dirk I. auf. Er sitzt in der JVA Detmold und soll angeblich damit geprahlt haben, Sandra Zimmermann umgebracht zu haben. Diese Aussage kommt von einem Mithäftling, der laut Lippischer Landeszeitung damals in U-Haft sitzt. Er schreibt dieses vermeintliche Geständnis auf 8 Seiten nieder und schickt es dann an Kriminalpolizei und an die Staatsanwaltschaft. Als Gegenleistung hofft der Tankstellenräuber damals auf eine mildere Haftstrafe. Das Verfahren gegen ihn wird vorerst ausgesetzt, bis der Wahrheitsgehalt dieser Aussage geklärt ist. Im Oktober 2016 gibt es dann auch eine Hausdurchsuchung in dem Haus, in dem Dirk I. damals gewohnt hat und in dem er angeblich persönliche Gegenstände von Sandra Zimmermann versteckt haben will. Es geht um einen Tresor im Keller des Hauses. Da findet die Polizei allerdings nichts, weder den fehlenden Schuh noch den verschwundenen Rucksack. Dieses vermeintliche Geständnis und die neuen Ansatzpunkte wecken aber natürlich auch Hoffnungen bei Andreas Zimmermann und seiner Familie.
Jeder Hinweis, der kommt, wo die Ermittler sagen, dem gehen wir nach und wir sind drüber informiert, da keimt natürlich die Hoffnung, jetzt kommt es zum Erfolg, ne? Jetzt wird es aufgeklärt. Dass man sich ausgerechnet an diesen Tatort begibt, das war natürlich so das große Ding, wo man sagte, so, das könnte es jetzt sein. Aber es wurde ja sehr schnell sehr deutlich, dass er halt Dinge erzählt, die jeder wissen konnte. Jeder, der sich mit dieser Sache beschäftigt hat und Medien und Presse aufmerksam gefolgt ist, wusste das, was er wusste. Von daher hat auch Herr Oestermann uns damals sehr schnell, sehr deutlich gesagt, dass das nicht zielführend ist und auch nicht in die richtige Richtung geht.
Und so ist der Mord an Sandra Zimmermann bis heute ungeklärt.
Meine Eltern waren aber mit den ermittelnden Kommissaren da wirklich im engen Austausch. Und insbesondere zu dem Herrn Östermann, das war ja schon eher so ein freundschaftliches Verhältnis irgendwann. Also dass man, also freundschaftlich klingt jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben, aber man kannte sich gut, es sind gut Bekannte. Die standen, glaube ich, sehr, sehr regelmäßig im Austausch und hat auch immer meinen Eltern zugehört, was natürlich auch für viel Entlastung gesorgt hat. Ne? Dass man auch selbst gehört wurde und eigene Gedanken auch irgendwo unterzubringen waren.
Und trotzdem hat die Polizei nicht alle Informationen an Andreas Zimmermann und seine Eltern weitergegeben.
Also ich bin da ja so ein bisschen außen vor gewesen. Ich habe da gar nicht immer so wirklich den Einblick gehabt. Natürlich haben meine Eltern mich darüber informiert, wenn es neue Erkenntnisse gab oder neue Verdachtsmomente oder ganz heiße Dinger, wo die Polizei jetzt nochmal hinterher war. Aber wir wurden ja oft eben auch aus ermittlungstaktischen Gründen gar nicht so detailliert informiert, ne? Was ja auch Sinn macht.
Als Beispiel nennt er hier die Ermittlungsakte. Da habe ihm Ralf Östermann damals den Rat gegeben, besser nicht reinzuschauen. Und genau das habe er dann auch beherzigt, sagt Andreas Zimmermann.
Ich hatte mal mit Herrn Östermann darüber gesprochen und dann habe ich auch gesagt, Mensch, ich will mir das ganze Ding mal angucken, weil mich das alles von vorne bis hinten natürlich wahnsinnig interessiert. Da sind natürlich auch viele Bilder bei. Und da hat mir Herr Östermann ganz dringend von abgeraten, mir das anzutun. Und diesem Hinweis bin ich dann tatsächlich auch nachgekommen. Ich habe erst gedacht, nee, ich halte das aus, ich mache das und noch ein, zwei Nächte drüber geschlafen. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn der mich darauf hinweist, dass ich es besser nicht machen soll, habe ich es sein gelassen. Ich habe da nie wirklich reingeguckt. Die Möglichkeit bestand und die besteht wahrscheinlich auch weiterhin. Aber ich glaube, alles, was da drin steht, wurde uns mitgeteilt und sich das dann nochmal so genau anzugucken, ich glaube, das ist nicht so schlau.
Kurz vielleicht an dieser Stelle noch ein Wort zu Ralf Östermann. Der Name dürfte einigen von euch mit Sicherheit bekannt vorkommen. Das ist der Kriminalhauptkommissar, der auch in den Fällen Frauke Liebs und Nelly Graf der leitende Ermittler war und der auch am Anfang die Ermittlungen gegen Wilfried W. und seine damalige Ehefrau Angelika W. geführt hatte. 2016 hat er den Fall um das sogenannte Horrorhaus von Höxter dann abgegeben. Nach Bad Salzuflen, dem Wohnort der Familie Zimmermann, hat Östermann selbst auch offenbar einen direkten Bezug. Da ist er laut Haller Kreisblatt früher zur Schule gegangen. Zur Pensionierung von Östermann hat die Kollegin Nicole Donert vom Haller Kreisblatt einen ganz, ganz starken Artikel über ihn geschrieben. Der ist auch in der Neuen Westfälischen erschienen und heute auch noch online abrufbar. Auf die Frage, wie das geht, über 30 Jahre regelmäßig erwürgte, erstochene, erschossene und misshandelte Menschen zu sehen, zitiert sie Östermann mit den Worten: Doch, das geht. Für mich war das Problem ein ganz anderes. Wenn du nämlich Eltern sagen musst, dass ihr Kind ermordet wurde. Es gibt nichts Schlimmeres und da weine ich auch heute noch mit. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn man in solchen Momenten Emotionen zeigt. Entscheidend ist nur, dass du danach wieder funktionierst, dass du zielgerichtet ermitteln kannst und genau weißt, wo der Weg lang geht. Zitat Ende. Seit der Pensionierung von Ralf Östermann vor knapp 5 Jahren ist der Kontakt der Familie Zimmermann zur Polizei in Bielefeld übrigens ein anderer, sagt Andreas Zimmermann.
Ich glaube, mit dem Ausscheiden von Herrn Östermann aus dem aktiven Dienst haben wir jetzt so keinen direkten Ansprechpartner. Meine Mutter, 76 wird sie dieses Jahr, genau. Ich glaube, da geht auch so langsam die Energie raus, sich da konzentriert dieser Sache noch zu widmen. Und wenn es da Neuigkeiten gibt, dann werden wir ja in der Regel darüber informiert.
Große Hoffnungen setzen Andreas und Anka Zimmermann daher in die neu gegründete Ermittlungsgruppe Cold Case.
Also die haben sich bei mir so noch nicht gemeldet. Ich weiß, dass es die gibt und ich selbst habe schon mal versucht, jetzt den Kontakt herzustellen und will mich da mal schlau machen und mal so ein bisschen darüber informieren lassen, wie das denn alles so funktioniert. Ich habe da so eine Idee zu, wie es funktioniert und ging auch so ein bisschen durch die Presse, dass es dieses neue Verfahren gibt, mit dem man da nochmal die Ermittlungen aufnehmen will. Ich finde das natürlich gut und die Hoffnung ist ja nach wie vor vorhanden, dass es irgendwann mal aufgeklärt wird, vollständig.
Die Möglichkeit besteht und zwar jederzeit, sagt er, auch wenn momentan offensichtlich nicht mehr aktiv ermittelt wird. Manchmal hilft aber eben auch Kommissar Zufall.
Also es gab mal ein Gespräch mit dem Herrn Östermann, also meine Mutter, Herr Östermann und ich. Und da hat Herr Östermann ganz deutlich mir gegenüber einmal geäußert, dass es einen Hinweis gibt, den die Ermittler tatsächlich haben, der vorliegt. Anhand dieses Hinweises könnten sie an dieser Spur den Täter zu 100% identifizieren. Aber was das ist, das weiß ich leider nicht.
Das liegt allerdings nicht daran, dass er nicht nachgefragt hätte, sagt er.
Natürlich bist du dann erstmal platt und denkst, was ist es denn? Dann, ja, eben aus ermittlungstaktischen Gründen wird das natürlich nicht verraten, was ja sinnhaft ist.
Und von daher kann ich euch an dieser Stelle leider eben auch nicht sagen, ob es dabei um die Täter-DNA geht oder ob die Ermittler vielleicht noch irgendwas anderes in der Hand haben. Das ist für Andreas Zimmermann aber Grund genug, um eben weiter zu hoffen, dass der Mord an seiner Schwester Sandra irgendwann vielleicht doch noch geklärt wird.
Wenn dazu jetzt zu dem Hinweis die entsprechend passende Person findest, dann ist das natürlich das ist ein Treffer zu 100%. Das andere ist, wenn es mehrere Täter waren, dann besteht ja auch durchaus die Möglichkeit, dass einer der Täter vielleicht mit dem Gewissen, was er hoffentlich hat, nicht mehr so richtig zurechtkommt und in Einklang ist, dass er sich irgendwann tatsächlich irgendwo öffnen muss und sich das von der Seele redet und da was gesteht, was ihn hoffentlich auch schwer belastet. Das ist so das andere Ding, wo ich Hoffnung drin habe für mich.
Und das ist nicht der einzige Hoffnungsschimmer für die Familie. Jeder Cold Case, der im Laufe der letzten Jahre noch aufgeklärt worden ist, bestätigt ihn in dieser Hoffnung, sagt er.
Mit diesem Fall, der da aus dem Kölner Raum aufgeklärt wurde, das stimmt einen natürlich wieder etwas zuversichtlicher, dass man sagt, ey, das kann alles sein. Und so viele dumme Zufälle, wie ich in meinem Leben schon durchlebt habe und erfahren musste, glaube ich auch daran, dass das irgendwann durch irgendeine ganze winzige Kleinigkeit vielleicht aufgeklärt wird, weil irgendwo irgendeine Auffälligkeit ist und man sagt, so, jetzt überprüfen wir das und dann haben wir es. Die Hoffnung, die gebe ich da auch nicht auf, dass es irgendwann mal aufgeklärt wird.
Der Fall, den Andreas Zimmermann da gerade angesprochen hat, ist der sogenannte Karnevalsmord von Köln. Über den Fall hatte ich in einer anderen Episode ja schon mal gesprochen. Das Opfer Petra Nohl ist 1988 am Sonntag vor Rosenmontag im Straßenkarneval ermordet worden. Im Dezember 2022 war dieser Cold Case dann eben Thema bei Aktenzeichen XY ungelöst. Und daraufhin hat sich ein Mann bei der Polizei gemeldet und erzählt, was er wusste. Seine Aussage hat die Ermittler der Kölner Cold Case Einheit dann zu dem Mann geführt, der Anfang März 2024 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, das muss ich auch dazu sagen. Der Anwalt des Mannes hat Revision eingelegt. Heißt also, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe prüft das im Laufe der nächsten Monate. Sowas kann erfahrungsgemäß dann am Ende aber eben auch mal ein gutes Dreivierteljahr bis Jahr dauern. Bleibt natürlich noch die Frage an dieser Stelle, wie geht's Andreas Zimmermann heute, 32 Jahre nach dem Mord an seiner Schwester Sandra?
Das geht natürlich nicht spurlos an einem vorüber, ne? Das ist ja klar, du bist betroffen, aber es hat nicht mehr diese Schwere, die es vielleicht mal gehabt hat. Dafür ist es einfach auch zu lange her, 32 Jahre ist das jetzt her. Und die Zeit heilt nicht alle Wunden, das stimmt halt nicht, ne? Aber man stumpft so ein bisschen ab und es gehört einfach mit zu meiner Persönlichkeit, es gehört mit zu mir. Dieser 15. März 92, da gewöhnt man sich tatsächlich dran. Also das ist ganz oft, wenn ich jetzt aus meinem Umfeld, in dem ich arbeite, und dann schlagen da Menschen die Zeitung auf und sehen dann mich auf einem Foto und dann darunter die Geschichte mit meiner Schwester. Die sind ganz bestürzt und wissen gar nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Und dann muss ich die immer beruhigen und sagen, nee, das passt schon. Das ist so. Es ist auch gut, dass die Ermittlungen weiterlaufen. Aber es geht mir jetzt heute nicht schlecht.
Am Ende des Tages geht aber eben jeder anders mit dieser Situation um und genauso ist es auch in Andreas Familie gewesen.
Also klar, dass meine Schwester tot war, das wussten wir dann alle, ne? Und meine Mutter ist ja aus Ex-Jugoslawien, ne? Meine Tanten, Onkel, das ist alles eine ganz andere Beziehung zueinander als das, was man so normalerweise kennt. Das ist alles sehr familiär und wir sind drei ganz unterschiedliche Charaktere. Meine Mutter ist nach der Beisetzung meiner Schwester ist ein Wrack gewesen. Die war K.O. Die war stehen K.O. Und ich weiß auch nicht, wie sie das durchgehalten hat, die vielen Jahre und wie sie es geschafft hat, sich da wieder rauszuhangeln und rauszuziehen. Aber sie hat es geschafft. Mein Vater hat das Ganze ja so mitgenommen. Das war eher so ein ruhigerer Vertreter dann, der das in sich reingefressen hat. Das hat sich dann in Herzinfarkten wieder gespiegelt irgendwann und ja, dass bei meinen beiden Eltern ein Stück weit so ein ganz depressives Erleben über einen langen Zeitraum eingesetzt hat, also das ist, glaube ich, nicht verwunderlich. Das kann man sich auch genauso vorstellen. Da geht dann nicht mehr viel. Da ist nichts mit Freude und Lachen und wir machen dies, wir machen das, es kommt einfach zum Erliegen. Also dann ist Weihnachten nicht mehr Weihnachten, die Geburtstage sind nicht mehr die Geburtstage. Das ist dann Verzweiflung, verlorener Lebensmut, keine Lebenslust und das Aushalten irgendwie. Ne, ich bin dann eben anders damit umgegangen, ich Zivildienst, sich dann überlegen, was mache ich dann nach dem Zivildienst. Also mein Leben ging irgendwie weiter, aber es war ja auch immer nur ein Verdrängen. Also ohne da wirklich, wer weiß wie, in die Auseinandersetzung mitzukommen. Auch das wäre heute anders, weil man anders versorgt werden würde.
Für ihn persönlich gab es mehrere Menschen, die ihm in schweren Momenten Kraft und Halt gegeben haben, sagt er. Und das eben jeder auf seine Weise.
Wir haben ja vorhin mal ganz kurz drüber gesprochen, so einen ganz geradlinigen Lebensverlauf hat man dann ja nicht. Viel Kraft hat mir gegeben, mein soziales Umfeld immer. Ich habe super Leute um mich herum, die mich auch immer wieder auf die Füße gestellt haben. Ja gut, ich habe eigene Ziele, Träume, Wünsche gehabt, die ich versucht habe, irgendwie zu verfolgen. Das hat irgendwie ganz gut geklappt und hat auch Spaß gemacht. Na ja gut, und dann, wie gesagt, 6 Jahre später war ein eigenes Kind da. In die Rolle musste ich auch erst reinwachsen und das Verstehen, was es dann bedeutet, ist mir dann irgendwann, glaube ich, ganz gut gelungen. Und das sind Sachen, die geben schon Kraft. Na ja gut, und dann ist es natürlich auch so, meine Eltern haben eine Verantwortung für mich. Also meine Mutter verteile ich mich jetzt immer noch, als wäre ich ein 12-Jähriger und ich bin ihr Söhnchen und ich achte darauf, dass es meiner Mutter gut geht. Also man hat auch so gegenseitig füreinander nochmal jetzt ganz anders so eine Fürsorge. Ich will, dass es meinen Eltern, also jetzt meiner Mutter noch gut geht und andersrum genauso. Und das ist eine Aufgabe. Ich glaube, das hat dieser Vorfall, dieses Ereignis nochmal deutlich verstärkt.
In der Wohnung von Andreas Zimmermann stehen heute noch überall Erinnerungsstücke an seine Schwester. Manche sehr sichtbar, wie zum Beispiel Fotos an der Wand oder auf dem Tisch. Manche auf den ersten Blick eher unsichtbar und wieder andere sieht nur er, sagt er.
Ich habe so ein paar Andenken. Also ich wurde ja 5 Tage nach ihrem Verschwinden 20 Jahre alt. Da hat sie mir so ein Bild gemalt gehabt. Das haben meine Eltern mir irgendwann übergeben. Das habe ich nach wie vor. Es gibt so kleinere Andenken, die ich noch habe. Wir haben einen so einen Spiegel, den habe ich immer noch. Den hatte erst ich, dann hatte sie ihn in ihrem Zimmer und jetzt hängt er bei mir wieder im Flur. Das sind so Dinge, da denkt man dann natürlich oft drüber nach, wenn man mal reinguckt und sich kurz erinnert. Ansonsten bleiben mir nur diese teilweise schon ein bisschen vertrübten, verstaubten Erinnerungen und ein paar schöne Momente und auch so ein paar Momente, wo ich drüber lachen muss, wenn wir uns gestritten haben. Das sind aber so die Dinge, die geblieben sind.
Diese Erinnerungen tragen alle dazu bei, dass er regelmäßig an seine Schwester denkt. Und je älter er wird, desto häufiger denkt er an sie.
Liegt in der Natur der Dinge. Ne? Man wird älter, die Eltern werden älter. Und ne, mein Vater ist jetzt vor 10 Jahren verstorben. Natürlich denkt man dann darüber nach, wo endet das Ganze mal. Ne? Jetzt habe ich eine Tochter. Es gibt jemanden, der mich wahrscheinlich überleben wird. Aber so diese Zeit, jetzt, dass die Eltern älter werden, dass man die auch im Älterwerden begleiten kann, das ist ja eigentlich eine Aufgabe gewesen, die war für uns beide angedacht. Ne? Und gerade so auch zu Feiertagen, Weihnachten, Ostern, Geburtstage, ist es ja eigentlich normal, dass die Schwester dann auch da wäre. So bin ich eigentlich aufgewachsen, die ersten sind Jahre meines Lebens und mit 20 war es dann plötzlich anders.
Mit seiner Tochter spricht er auch immer mal wieder über ihre Tante, die sie nie kennengelernt hat. Das ist für sie ziemlich abstrakt, sagt er, kann das Gefühl aber gut nachvollziehen.
Ich habe auch eine Tante, die älteste Schwester meines Vaters ist auch sehr jung verstorben. Die habe ich auch nie kennengelernt, aber ich kenne sie aus den Erzählungen. Also war für mich immer abstrakt, so ähnlich stelle ich mir das für meine Tochter jetzt vor. Sie weiß, dass ich eigentlich eine Schwester habe und sie eine Tante hat, aber die hat sie nie kennenlernen dürfen. Das sind eben genau diese Momente, über die wir eingangs sprachen, wo man wirklich so ins Denken kommt und denkt, ach du liebe Scheiße, ne? Eigentlich wäre es doch anders. Das sind halt eben diese Momente, wo du merkst, dass du dann doch ein ganz großes Stück verloren hast.
Das sind wahnsinnig persönliche Worte von Andreas Zimmermann und da möchte ich mich zum Schluss einfach nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für das Vertrauen, das er mir da entgegengebracht hat, für die wirklich wahnsinnig herzliche Atmosphäre bei unserem Interview und für die vielen Stunden, die er sich da eben Zeit genommen hat, um uns hier die Geschichte seiner Schwester Sandra zu erzählen, wie er das Ganze damals erlebt hat und wie er mit dem Verlust umgegangen ist. Lieber Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank. Und das, ihr Lieben, soll es für heute gewesen sein. Ein bisschen länger geworden als normal, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr da kein Problem mit habt. Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Alles, alles Gute. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. In diesem Sinne, Glück auf!
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turit Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.